Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich zum dritten Mal jetzt hier bei euch in Hartmannsdorf sein darf und diesmal mit einer anderen Themenreihe natürlich als bei den letzten Malen. Beim letzten Mal war das Thema Ehe dran, wer sich noch so schwach dran erinnern kann, Ehevorträge, und diesmal Identität, unsere wahre Identität in Christus. Zu meiner Identität gehört, dass ich verheiratet bin, inzwischen seit 30 Jahren, immer mit derselben Frau. Und das ist meine Silvia, das größte irdische Geschenk, das Gott mir gemacht hat. Das ewige Leben ist noch ein bisschen mehr, aber das größte irdische Geschenk ist meine Frau. Und sie hat mir diese beiden Kinder geboren, Benjamin 27 Jahre alt, Amelie 24. Jetzt haben sie so lange Zeit gehabt, und jetzt heiraten sie alle beide innerhalb von 3 Wochen. So geht's, ja? Nämlich in 6 Tagen, nächsten Samstag, meine Tochter, diesen jungen Mann, einen Alexander, und mein Sohn, diese junge Dame, eine Christina. Wir freuen uns sehr, dass sie beide gläubige Ehepartner gewählt haben. Heute muss man auch schon sagen, wir freuen uns, dass sie heterosexuelle Partner gewählt haben und nicht homosexuelle. Muss man heute auch noch dankbar für sein. Ja, wir freuen uns. Aber ihr seht, das ist der Grund, warum wir am Dienstagabend bereits aufhören mit der Vortragsreihe. Ursprünglich wollte ich bis Mittwoch bleiben, aber die Verantwortlichen waren ganz barmherzig mit mir und haben gesagt, du darfst am Dienstag fahren, weil am Mittwochmorgen ist standesamtliche Hochzeit von diesen beiden. So viel zu meiner Identität. Jetzt. Identität ist die Antwort auf die Frage, wer bist du? Wer bin ich? Ich war bei einer Veranstaltung ganz weit weg von hier, Nordrhein-Westfalen. Kommt ein Mann auf mich zu, ungefähr 60 Jahre alt, und stellt sich mir wie folgt vor. Achtung. Mein Name ist so und so. Ich habe 4 Kinder. Mein ältester ist Architekt, der zweite Ingenieur, die Tochter Ärztin und der jüngste Rechtsanwalt. Bumm. Da hat er noch nicht viel gesagt, aber schon eine Menge über sich verraten. Wer war denn er? Er war nicht Heinz Müller. Entschuldigung, Müller darf man hier eigentlich nicht sagen. Ja, er war nicht Schulze und Meier, ja, sondern er war der Vater von 4 akademisch gebildeten Kindern. Wow! Ihr jungen Leute, nicht, dass ihr das falsch versteht. Meint ja nicht, wir hätten etwas dagegen, dass ihr eine ordentliche Schul- und Berufsausbildung hinlegt, ja. Da haben wir gar nichts dagegen als Eltern. Aber auch wenn ihr studiert und wenn ihr Doktortitel heimbringt, was hat das mit meiner Identität zu tun? Gar nichts. Überhaupt nicht. Vielleicht wollte er auch mal studieren und hat es aus irgendeinem Grund nicht gekonnt oder nicht geschafft. Und jetzt aber seine Kinder, ja? Vielleicht habt ihr euch dabei auch schon mal ertappt. Man ist ja als Vater oder Mutter auch manchmal mächtig stolz, ja, auf den Weg der Kinder, wenn sie ordentlichen Beruf abgeschlossen haben mit guten Noten und so oder ihr Studium. Das ist ja auch alles verständlich und menschlich. Aber trotzdem, wer bin ich? Was ist meine Identität? Das Wort Identität kommt in der Bibel nicht vor. Da braucht ihr gar nicht suchen, auch nicht mit der Konkordanz. Aber die Sache auf jeder Seite der Bibel, auf jeder Seite der Bibel haben wir mit Identität zu tun. Und schaut mal, ich habe hier eine kleine Stelle, mit der ich mal beginnen will. Johannes Evangelium Kapitel 1, die Verse 19 bis 23. Da geht es um Johannes den Täufer. Und er wird gefragt, dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten sandten, damit sie ihn fragen sollten, wer bist du? Die hatten nämlich so eine leise, vage Hoffnung, es könnte der Messias sein, Johannes der Täufer. Wer bist du? Und er antwortete und leugnete nicht und er bekannte, ich bin nicht der Christus, ich bin nicht der Messias. Identität hat auch damit zu tun, wer wir nicht sind. Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, wer denn? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin's nicht. Bist du der Prophet, nicht ein Prophet, der Prophet, von dem Mose geredet hatte in 5. Mose 18, der viele Zeichen und Wunder tun würde? Soweit wir wissen, hat Johannes der Täufer überhaupt kein Zeichen und Wunder getan. Gar nichts. Und er antwortete nein. Und sie sprachen nun zu ihm, wer bist du dann? Jetzt haben wir keinen Schimmer mehr. Wer bist du denn? Damit wir Antwort geben, denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Das ist eine zweite Frage. Wer wir sind und was wir von uns selbst sagen, das muss gar nicht unbedingt übereinstimmen. Manchmal bauschen wir auf, manchmal blasen wir uns auf wie ein Pfau, ja, machen da ein Rad vor anderen und erzählen Dinge, die gar nicht stimmen, die wir gerne hätten, wie wir es uns gerne wünschen würden, aber wie es nicht wirklich ist. Was sagst du von dir selbst? Und jetzt schaut mal die Antwort. Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Er sagt, ich bin nur eine Stimme, die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Aber wisst ihr, was mir da aufgefallen ist? Johannes der Täufer hatte seine Identität in der Schrift gefunden, in der Bibel, im Alten Testament. Da war nämlich von ihm vorhergesagt, zum Beispiel in Jesaja 40 oder in Maleachi, im kleinen Propheten Maleachi. In beiden Büchern ist von Johannes dem Täufer geweissagt. Und ich will euch nicht zu nahe treten, aber von euch allen und von mir ist im Alten Testament leider nicht die Rede. Aber trotzdem können wir alle unsere Identität in der Bibel finden, in der Schrift. So wie Johannes der Täufer. Der hat die Bibel aufgeschlagen, seiner Zeit, das Alte Testament. Der hat in der Schrift geforscht und da hat er seine Identität gefunden. Und das ist bei uns genauso wie bei ihm. Wir können unsere Identität nur in der Schrift finden. Die sagt uns, wer wir sind. Nun, nochmal, was bedeutet Identität? Ich sagte, der Begriff kommt in der Bibel nicht vor. Das Wort entstand erst Ende des 16. Jahrhunderts und wurde von dem lateinischen Wort idem abgeleitet. Das heißt eigentlich Identität, aber das kann man nicht gut aussprechen. Da hat man das geglättet zur Identität. Aber es ist die Lehre vom Selben, der, die dasselbe. Mit anderen Worten, Identität ist eine innere Übereinstimmung mit sich selbst. Eine innere Übereinstimmung mit sich selbst. Ich bin der, als den die anderen mich wahrnehmen. Ich spiele ihnen nichts vor. Ich heuchle nicht. Ich schauspiele nicht. Ich bin der, als den die anderen mich wahrnehmen. Ich bin immer derselbe. Nicht jetzt in der Gemeinschaftsstunde der und morgen auf dem Fußballplatz der und am Arbeitsplatz jener und in der Schule noch einmal ein anderer. Ich bin immer derselbe. Ich habe eine Identität und die lebe ich aus. Überall, wo ich bin. Ich bin im Urlaub derselbe wie zu Hause. Merken wir? Ist das schon immer so? Sind wir immer dieselben? Haben wir eine Identität gefunden? Um so fragen zu können, wer bin ich? Muss man erstmal ein Ich-Bewusstsein haben. Und ihr könnt euch nicht mehr daran erinnern, aber wir sind nicht mit Ich-Bewusstsein auf die Welt gekommen. Der Säugling, der sieht zuerst sich und die Umwelt als Einheit an. Das war auch so bei uns, als wir klein waren. Und dann irgendwann fängt er an, mit seinen Fingerchen zu spielen und mit den Fußzehen und wundert sich, dass das alles zu ihm gehört. Ja. Und dann so langsam mit 2 oder 3 Jahren kommt der von Eltern gefürchtete Augenblick, wo das Kind zum ersten Mal ich sagt. Ihr lieben jungen Eltern, den Augenblick braucht ihr gar nicht fürchten. Der muss kommen, der Augenblick. Zuerst redet es ja in der dritten Person von sich. Dann sagt es, Lukas hat Hunger, Leonie hat Durst. Dritte Person. Aber Es kommt irgendwann bei dem einen früher, bei dem anderen später der Augenblick, wo es sagt, ich. Es kriegt ein Ich-Bewusstsein. Es merkt, es ist eine von der Umwelt unterscheidbare Größe, eine Person. Und dann wird es schon nicht mehr lange dauern, bis es zum ersten Mal die Frage stellt, wer bin ich? In der Pubertätszeit, der Übergang vom Kind zum Erwachsenen, da bricht die Frage mit Macht auf. Wer bin ich? Man merkt, wie die Eltern sind und man will nicht in allen Dingen so sein wie die Eltern. Und dann kommt diese Phase, wo man sich reibt und wo man eine eigene Identität entwickelt. Dann hat man meistens so als junger Erwachsener eine vorläufige Identität gefunden. Und dann bricht diese Frage nur noch in Krisenzeiten auf. Wenn alles glatt läuft im Leben, hat man auch keine Identitätsprobleme. Aber in Krisenzeiten, wenn man krank wird, wenn man Verlust erleidet, gar Verlust durch Tod, wenn man die Eltern verliert, den Ehepartner verliert oder gar ein Kind, dann bricht die Frage ganz groß auf. Auch das Alter mit dem herannahenden Sterben kann wieder die Identitätsfrage aufbrechen lassen. Wer bin ich? Etwas habe ich noch vergessen. Bei vielen gibt es auch noch eine Midlife-Crisis, eine Lebensmittelkrise. Da bricht diese Frage der Identität auch nochmal auf. Das ist meistens schon so ab 40, manchmal sogar schon früher. Zwischen 40 und 50 haben viele eine Identitätskrise. Sie schauen, wo sie herkommen. Das Leben ist ja wie ein Dach, so ein Zeltdach, ja. Man schaut, wo man herkommt und man schaut, wo es wieder hingeht. Man sitzt oben auf dem Dachfirst und schaut, oh, die Hälfte ist schon um. Vielleicht sogar noch mehr ist schon um in meinem Leben. Und da kommt bei manchen, bei vielen Männern, mehr als Frauen, bei Frauen eine Identitätskrise, Midlife Crisis. Und ich weiß nicht, was ihr für eine Antwort gefunden habt bis jetzt auf die Frage, wenn euch jetzt jemand fragen würde, wer bin ich, wer bist du, was ihr dann antworten würdet. Übrigens, es gibt nur eine einzige Person, die kein Identitätsproblem hat, und das ist natürlich unser Gott selbst. Wir haben eben gehört, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Gott hat kein Identitätsproblem. Sein Name ist ja im Hebräischen JHWH, Yahweh, Yahweh. Und das ist eine Verbform. Das kann man eigentlich gar nicht übersetzen. Mit einem Wort kann man es nicht übersetzen. Man muss einen ganzen Satz bilden. Das heißt, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Das ist Gott. Das ist seine Identität. Er ist, der er ist. Und das ändert sich nicht. Sein Wesen ändert sich nie. Und er wird immer derselbe sein. Seine Handlung ändert sich schon im Lauf der Heilsgeschichte. Ananias und Sapphira hat er tot umfallen lassen, als sie gesündigt hatten. Stellt euch vor, Gott würde heute Sünde noch so bestrafen. Das sollten mal die überlegen, die immer fordern, dass wir dieselben Zeichen und Wunder wieder kriegen aus der Urgemeinde, ja? Die müssten dann aber auch fordern, dass Gott die Sünde wieder so bestraft, wie in der Zeit der Urgemeinde. Vorsicht mit dieser Forderung. Keiner von uns wäre mehr am Leben. Ich bin, der ich bin. Gott hat kein Identitätsproblem. Wenn wir so eine Lehre anschauen, wie jetzt die Lehre der Bibel über Identität, wir müssen immer an den Anfang zurückgehen. Am Anfang, auf den ersten Seiten der Bibel, werden für alle wichtigen Lehren die Weichen gestellt. Wenn es da nicht stimmt, dann wird alles schief. Und darum müssen wir jetzt fragen, wenn wir über Identität nachdenken, was sagt die Bibel ganz am Anfang bei Schöpfung und Fall? Erstens, der Identitätsverlust durch den Sündenfall. Wir alle wissen, und ich hoffe, dass wir das auch alle glauben, dass Gott den Menschen am Anfang geschaffen hat. Es gab keine präadamitische Rasse, wie die Evolutionstheorie sagt, ja, dass wir langsam von einem Einzeller bis zum Homo sapiens uns hochentwickelt haben. Nein, Gott hat den Menschen direkt geschaffen, direkt aus Gottes Schöpferhand hervorgegangen. Und er schuf sie als Mann und Frau. Es gibt auch eine geschlechtliche Identität. Mann und Frau. Und Wir wissen, dass Adam und Eva im Paradies alle Freiheit hatten. Da gab es viele Bäume, von denen sie essen konnten. Aber Gott wollte herausfinden, ob sie in freier Selbstentscheidung sich ihm unterordnen würden und ihn wieder lieben würden. Und da musste er ihnen eine Probe geben. Er musste ihnen einen Test, Anordnung machen, ja, Versuchsanordnung. Und da hat er gesagt, ihr dürft von allen Bäumen essen. Nur von diesem einen nicht. Eine minimale Einschränkung. Nur von einem Baum nicht essen. Und der Teufel kommt, raffiniert wie er ist, und kommt mit dieser bösen Frage, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Das soll nicht heißen, das hat doch Gott gar nicht gesagt, sondern das soll den beiden suggerieren, seht ihr, dieser Gott, der liebt euch doch gar nicht. Der meint es nicht gut mit euch. Der verbietet euch, von diesem Baum zu essen. Und statt dass sie hätten gar nicht antworten dürfen, sie hätten sich überhaupt nicht mit ihm einlassen dürfen, aber wenn, dann hätten sie sagen müssen, wir haben viele Bäume, von denen wir essen dürfen. Diesen einen brauchen wir nicht. Da hat Gott gesagt, wir sollen nicht davon essen. Aber ihr wisst, raffiniert, wie der Satan vorgegangen ist, hat er sie gepackt, Eva vor allem, dann aber auch Adam. Und da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Sie haben von dem Baum gegessen. Adam hätte ihr auf die Finger hauen sollen und sagen, Eva, Gott hat gesagt, nein, wir dürfen nicht davon essen, aber er hat auch davon gegessen und Gott macht Adam dafür verantwortlich. Das Schlimme war nicht, dass da jetzt eine Frucht fehlte an einem Baum. Das Schlimme war, sie hatten sich aufgelehnt gegen Gottes Willen. Sie hatten rebelliert gegen Gott. Sie hatten bewiesen, dass sie ihm nicht wirklich in Liebe und Gehorsam folgen wollten, sondern sie wollten ihre eigenen kleinen Götter sein. Was hat der Sündenfall in Bezug auf das Problem der Identität bewirkt? Der Mensch verlor durch den Sündenfall seine Identität in Gott. Schaut mal, der Mensch hatte überhaupt keine andere Bestimmung, als mit Gott in Gemeinschaft zu leben. Ohne Gott war er gar nichts. Ohne Gott würde er alles verlieren. Was sollte er ohne Gott? Er war dafür geschaffen, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Adam und Eva waren per Du mit Gott. Die konnten Gott sehen wahrscheinlich im Garten Eden. Sonst macht es ja keinen Sinn, dass sich Gott in die Unsichtbarkeit zurückzog. Sie haben ihn wahrscheinlich gesehen und auf jeden Fall haben sie ihn gehört. Sie waren in engster Harmonie mit Gott und das war zerrissen. Der Sündenfall hat die Identität des Menschen zerstört. Wir könnten eine erste Definition ableiten und die würde so lauten, Sünde ist die Unfähigkeit, in Übereinstimmung mit der ursprünglich von Gott geschenkten Identität zu leben. Das kann der gefallene Mensch nicht mehr. Er ist von Gott getrennt, er ist wie eine Blume abgeschnitten von der Quelle des Lebens und er wird noch ein paar Tage in der Vase stehen und dann die Köpfe hängen lassen und verwelken. So sind wir Menschen. Wir haben die Identität in Gott verloren. Hier sind auch Kinder und ich führe das sogar manchmal vor, aber ich denke, wir können uns das auch vorstellen, wenn wir es hier sehen. Das ist eine gute alte Glühbirne, der viele von uns nachtrauern, ja, weil es sie nur noch in geringer Wattzahl gibt und nicht mehr als 100 Watt Birnen oder so, wie ich sie früher gerne verwendet habe. Da ist die gute alte Glühbirne. Und ihr wisst, die ist nicht da von den klugen Ingenieuren entwickelt worden und gebaut worden, damit die als Staubfänger auf eurer Kommode liegen sollte und ihr die einmal in der Woche abstaubt, dafür haben die nicht gebaut, sondern die muss in eine Fassung geschraubt werden und dann leuchtet sie. Das ist der Sinn, dafür ist die gemacht worden. Kein anderer Zweck. Die wurde geschaffen, um zu leuchten. Dazu braucht sie aber den Stromanschluss und so ist das mit uns Menschen. Wir wurden geschaffen, um für Gott zu leuchten, um zu seiner Ehre zu leben, um Gottes Ehre wiederzuspiegeln. Und das geht nur, wenn wir in Gemeinschaft sind mit Gott. Und diese Gemeinschaft ist auseinandergerissen. Die Birne ging aus. Sie konnte nicht mehr leuchten. Sie war nur noch ein Staubfänger. Und das wäre unsere Bestimmung gewesen, wirklich zu leuchten für Gott, zu seiner Ehre zu leben. Nun, der gefallene Mensch, es geht noch ein bisschen tiefer. Der gefallene Mensch kann seine Bedeutung, seinen Wert und seine Sicherheit nicht mehr in seinem Schöpfer finden und daher muss er sich seine Identität woanders suchen, zwangsläufig. Ich behaupte, kein Mensch auf dieser Erde kann leben, ohne zu wissen, welchen Wert er hat, welche Bedeutung, und er kann auch nicht leben, ohne Sicherheit zu haben. Wir brauchen das, wir Menschen. Wir können ohne das nicht leben. Und schaut, wie der Sündenfall das kaputt gemacht hat. Adam und Eva fürchteten sich. Warum? Weil sie ihre Sicherheit verloren hatten. Wenn man seine Sicherheit verliert, dann fürchtet man sich. Ja, hat man Angst. Und sie versteckten sich, weil sie ihre Bedeutung, ihren Wert verloren hatten. Sie fühlten sich so klein mit Hut. Sie guckten an sich runter und sahen, die Herrlichkeit Gottes war weg. Sie waren nicht mehr so strahlend wie vorher, bevor sie gesündigt hatten. Auf einmal waren sie so mickrig, wie wir heute sind, so krank, so anfällig. Kaum haben wir einen Zug gekriegt und schon liegen wir auf der Nase mit Fieber. Ja? So anfällig sind wir. Der Mensch kann nicht leben, ohne seinen Wert zu kennen, und er kann nicht leben, ohne Sicherheit zu haben. Das brauchen wir. Das liegt in unserer Schöpfung drin, als Geschöpfe. Das ist Vincent van Gogh, einer der bekanntesten Maler, die es je auf diesem Planeten gegeben hat. Das ist ein Selbstporträt. So hat er sich gemalt. Und was ihr vielleicht nicht wisst, ihr seht, wann er gelebt hat, er ist nicht alt geworden. Was ihr vielleicht nicht gewusst habt, er hinterließ insgesamt 864 Gemälde und 1000 Zeichnungen, aber er konnte kaum eines seiner Werke zu Lebzeiten verkaufen. Heute erzielen sie Rekordpreise. Dieses Bild hier, das Porträt des Dr. Cachet, ging 1990 für 82,5 Millionen Dollar nach Japan. Ein Bild. Und zu seinen Lebzeiten hat er kaum eins verkaufen können. Warum? Man hat sein Genie verkannt. Er war nämlich einer der Ersten, der mit leuchtenden Farben gemalt hat. Schaut euch nochmal dieses Bild an. Ganz leuchtende Farben. Und die Maler kamen vom dunklen Mittelalter her. Alles war trübe und dunkel und finster und depressiv. Ja. Und er malte mit leuchtenden Farben. Und er war seiner Zeit voraus. Er war anachronistisch, sagt man da. Und darum wurden seine Werke nicht gekauft. Vincent van Gogh fand nie seine Identität. Am Ende nahm er sich das Leben. Künstler sind sehr sensible Menschen. Und wenn die das nicht finden, die können so nicht leben, ja. Und die sind dann manchmal konsequenter als andere. Er nahm sich das Leben. Er hat seine Identität nicht gefunden, würden wir heute sagen. Sein Wert. Er war so ein Genie. Und zu seinen Lebzeiten wurde er verkannt. Da nahm er sich das Leben. Wir sehen, unsere seelisch-geistlichen Bedürfnisse nach Sicherheit und Bedeutung sind die Folge unseres durch den Sündenfall erlittenen Identitätsverlustes. Wir alle sind davon betroffen. Wir alle sind so auf die Welt gekommen, zunächst einmal, und wir suchen nach unserer Identität. Und der eine kann gut malen, wie Van Gogh, der andere kann sehr schön musizieren, der Nächste ist sehr sozial und kann sehr gut mit Menschen umgehen. Der andere wird ein super Handwerker. Der kann aus jedem Draht ein Kofferradio bauen, wenn es sein muss. Und wieder andere sind hier sehr begabt. Ja, die werden irgendwelche klugen Berufe und so weiter. Aber wir suchen alle unsere Identität. Und die Befriedigung diese Sehnsucht nach Bedeutung und Sicherheit auf horizontaler Ebene, das heißt hier, im Diesseits, im Vergänglichen, im Vordergründigen, im Immanenten, in dieser Welt, das ist nicht zielführend. Da finden wir das nicht letztlich. Van Gogh hat es auch nicht gefunden. Wir schaffen auf diese Weise höchstens eine falsche Identität, eine Identität ohne Gott. In 10 Minuten komme ich darauf nochmal zurück, hier auf das Stichwort falsche Identität. Scheinidentität. Ich habe noch einen anderen Gedankengang, den ich hier einfügen muss. Keine Angst, das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber es ist nicht wirklich. Das Schwerste habt ihr schon überstanden. Soziologische Aspekte unserer Identität. Die Soziologen, das sind Menschen, die sich mit dem Menschen in der Gesellschaft befassen, ja? Psychologen und Soziologen, der Mensch in der Gesellschaft, die sagen, Identität ist die Summe aller Faktoren, die meine Persönlichkeit ausmachen. Ich bin ein Mensch und meine Persönlichkeit besteht aus vielen Faktoren. Und darunter verstehen die Folgendes. Da ist ein Mensch aus Hartmannsdorf in Westsachsen. Der hat körperliche Faktoren. Meistens kann man einem Menschen schon auf den ersten Blick ansehen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Meistens kann man das schon auf den ersten Blick sehen. Man sieht, ob er groß oder klein ist, dick oder dünn, sportlich oder weniger sportlich. Ja, körperliche Faktoren. Seine Lebensgeschichte, die kann ich ihm nicht ansehen. Da muss ich mit ihm ins Gespräch kommen. Und dann erzählt er mir, aus welcher Familie er kommt. Er erzählt mir, wo er geboren ist, ob er vertrieben wurde, die vielen Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion zu uns gekommen sind, ja? Wie mein angehender Schwiegersohn ist in Kirgisien geboren, mit 8 Monaten hierher nach Deutschland gekommen. Der weiß nichts mehr von Kirgisien, ich weiß mehr als er, aber egal. Er ist hierher gekommen, das ist seine Identität, das ist seine Geschichte, das konnte er sich nicht aussuchen. Ist auch überhaupt kein Problem. Soziale Beziehungen. Wir sind soziale Wesen. Wir haben Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, Nachbarn, Familienangehörige. Wir gehören zu einer Gemeinde. Ja, eine landeskirchliche Gemeinschaft ist eine Gemeinde, zu der man gehört. Wir haben Vorlieben und Interessen, Hobbys, bestimmte Dinge, die wir gerne machen, andere Dinge, die wir nicht mögen. Es gibt Dinge, Grenzen, die wir uns setzen. Alle Verheirateten hier im Raum haben eine Grenze gesetzt. Die haben gesagt, das ist mein Ehepartner, alle anderen gehen mich in dieser Hinsicht nichts an. Aber gar nichts. Überhaupt nichts. Das ist mein Ehepartner. Das ist die Grenze, die ich gesetzt habe. Oder wir grenzen uns ab von rechtsradikalen, rechtsextremen Gruppen. Hoffe ich doch, dass wir uns da alle abgrenzen, ja? Zum Beispiel. Dann ist Identität in diesem Sinne auch ein Prozess der Veränderung, weil wir immer neue Erfahrungen machen, neue Begegnungen, neue Erkenntnisse gewinnen. In diesem Sinne ist Identität nicht abgeschlossen, sondern sie entwickelt sich weiter. Und dazu gehört auch noch ein Sinn für die Zukunft. Unsere Katze, die hat keinen Sinn für die Zukunft. Glaubt mir. Die macht sich keine Gedanken darüber, ob sie morgen auch eine Maus fangen wird oder nicht, oder ob ihr Futternäpfchen wieder voll ist. Da macht die sich heute keine Gedanken drüber. Null. Die lebt im Augenblick. Aber wir haben einen Sinn für die Zukunft. Hier sitzen Leute, die haben noch was vor heute. Die jungen Leute wollen heute Abend noch unbedingt zu McDonald's, ja. Und die Hausfrauen, die wollen heute Abend noch was aus dem Gefriertruhe nehmen, damit es morgen was Gutes zu essen gibt und so. Manche von uns haben schon den Sommerurlaub geplant. Wir haben einen Sinn für die Zukunft. Merkt ihr? Unsere Katze nicht. Eure auch nicht. Aber so kann man einen Menschen beschreiben. Ein Mensch in Hartmannsdorf, ja? Den könnte man so beschreiben und jeder von uns könnte auch äußerlich so beschrieben werden. So machen es die Soziologen. Aber merkt ihr, das ist doch oberflächlich. Das ist doch nur an der Oberfläche gekratzt. Da fehlt doch etwas ganz Entscheidendes bei der Identität dieses Menschen. Wenn er nicht mit Gott in Verbindung ist, wenn die Glühbirne nicht in der Fassung eingeschraubt ist, wenn er nicht Stromanschluss hat, wenn er keine Spannung ist und er leuchten kann, wenn die Identität in Christus nicht da ist, dann ist das ein ganz armer Mensch. Da fehlt das Entscheidende, wenn er nicht wieder mit Gott in Verbindung ist. Eben waren wir bei Latein, jetzt wird's noch schlimmer, jetzt gehen wir auch noch zu Mathematik. Wenn Christus nicht meine Identität ist, dann ist sozusagen ein Minus vor der Klammer. Der gesamte Klammerinhalt wird negativ. Könnt ihr euch noch erinnern, habt ihr alle mal gehabt in der Schule? Hier ist ein mathematischer Term, ja, so nennt man das, mit einer Klammer. Und ihr seht, das Vorzeichen ist positiv, ein Plus. Aber Wenn wir das Vorzeichen verändern würden in ein Minus, dann bleibt das nicht so, wie das jetzt hier ist. Dann sieht das auf einmal so aus. Das Vorzeichen definiert den Klammerinhalt. Und das Vorzeichen ist ganz entscheidend. Das Wichtigste an dem ganzen Term ist hier das Vorzeichen. Ihr jungen Leute, das gilt übrigens auch im Blick auf Partnerwahl. Da kann der junge Mann noch so nett sein und einen guten Beruf haben und hilfsbereit und guten Charakter und ganz lieber Kerl und dir versprechen, er wird dich immer zum Jugendbund bringen und wieder abholen und immer zur Gemeinschaft bringen und wieder abholen. Aber wenn Christus nicht in seinem Leben ist, dann ist da ein Minus vor der Klammer. Hast du das verstanden? Da ist ein Minus vor der Klammer. Du darfst ihn nicht heiraten. Und wenn er noch so nett ist und noch so einen guten Beruf hat und Dreier BMW fährt und alles, du darfst ihn nicht heiraten. Und umgekehrt genauso. Wenn das Mädchen hübsch ist und nett und gut erzogen und gut kochen kann und auch einen klasse Beruf hat und alles, aber der Herr Jesus ist nicht in ihrem Leben. Du darfst sie nicht heiraten. Gott verbietet es, weil Gott gesagt hat, Licht und Finsternis, das kann man nicht miteinander vermischen. Was Gott geschieden hat, das darf der Mensch nicht zusammenfügen. Und Gott hat Licht und Finsternis von Anfang an geschieden. Und da gibt es keine Ausnahme. Niemals darf ein Christ bewusst, willentlich einen Nichtchristen heiraten. Niemals. Auch wenn der sich später bekehrt. Gott ist manchmal so gnädig, dass der andere noch zum Glauben kommt. Aber das erlaubt uns nicht, bewusst auf krummen Zeilen zu fahren, ja, wenn Gott mal auf krummen Zeilen gerade schreiben kann. Aber zurück zu unserem Thema Identität. Wenn Christus nicht in einem Menschenleben ist, dann hat er keine wahre Identität in Gott. Da ist ein Minus vor der Klammer. Da fehlt etwas ganz Entscheidendes. Es sieht so aus. Und ich weiß nicht, wenn so viele Menschen heute hier sind, ob jemand unter uns ist, der im Augenblick noch so beschrieben werden müsste, wo das wahre Leben aus Gott noch fehlt. Lieber Freund, denke daran. Da ist ein Minus vor deiner Klammer, vor deiner Lebensklammer. Das braucht aber nicht so bleiben. Du musst Christus annehmen als deinen Herrn und Retter. Dann hast du eine Identität in Gott und kannst deine wahre Lebensbestimmung leben, mit und für Gott leben. Und das kann jeder Mensch, das kann auch ein kranker Mensch, das kann auch ein Mensch, der im Rollstuhl sitzen muss. Jeder, der im Bett liegen muss, gar nicht mehr das Bett verlassen kann, er kann zu Gottes Ehre leben. Jeder Mensch. Identität in Christus. So, ich sagte eben, ich werde nochmal zurückkommen auf diese Scheinidentität. Da stand folgende Schlagzeile in einer Zeitung in Österreich, in Salzburg. Lassie stieg als Schäferhund aus Wanne. Kennt ihr noch die Fernsehserie Lassie, ihr jungen Leute? Vor 45 Jahren oder 50 Jahren, als wir mal kleine Kinder waren, da haben wir uns gefreut, wenn wir mal eine Serie gucken konnten. Lassie, eine Hündin war da, die Serienheldin, ja, eine Collie-Hündin, die hieß Lassie. Salzburg. Als falscher Hund hat sich dieser Tage ein vermeintlich reinrassiger Collie erwiesen, als sein Frauchen dem erst kürzlich erworbenen jungen Vierbeiner ein reinigendes Bad verpasste. Der junge Hund stieg als Lassie in die Badewanne und tauchte als Schäferhund wieder auf. Zurück blieb nur rot gefärbtes Badewasser. Ihr seht, es gibt nichts, was es nicht gibt, ja. Und dann hat sie Anzeige erstattet gegen diese Salzburger Tierhandlung. Da hatte sie diesen Kameraden für stolze 500 Euro erworben. Das sollte ein Collie sein und war in Wirklichkeit ein Schäferhund, sah ungefähr so aus dann, ja. Also die Frage ist, ist unsere falsche Identität abgewaschen? Als wir zu Christus gekommen sind, ich gehe davon aus, dass das bei den meisten von uns der Fall ist. Haben wir da unsere falsche, unsere alte Identität, unser Image, das wir uns da aufgebaut hatten, haben wir das zurückgelassen im Badewasser? Oder haben wir doch noch manches durchgerettet? Unser überhöhtes Selbstbild und unsere Lebenslügen, die wir uns manchmal zulegen, dass wir solche Kerle sind und in Wirklichkeit ist nicht viel los mit uns? Manche leben in einer Lebenslüge. Die Bibel spricht von einem Bad der Wiedergeburt. Jeder Mensch, der zu Christus kommt und mit seinem wirklich umkehrt von seinem falschen Weg, Buße tut über sein Leben, in dem Christus nicht der Herr war, der erlebt ein Bad, ein reinigendes Bad. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Das ist die Wiedergeburt. Das wird hier mit einem Bad verglichen. Da wird etwas abgewaschen. Der Schmutz, die Sünde, das ganze alte Leben. Wenn man kommt mit 11 Jahren, dann werden 11 Jahre abgewaschen. Und wenn man mit 31 kommt, dann werden 31 Jahre abgewaschen. Und wenn man mit 91 kommt, wie eine Frau, von der ich heute Morgen erzählt habe, in einer anderen Versammlung, dann werden 91 Jahre Sünde abgewaschen. Das war eine einzige schmutzige Sünde, 91 Jahre, weil Christus nicht der Herr war in unserem Leben. Scheinidentitäten nach dem Sündenfall. Ich habe vorhin gesagt, wir können ohne Identität nicht leben und dann bauen wir uns eine Identität auf. Nur ob das eine echte biblische Identität in Christus ist oder ob das sowas Selbstgezimmertes ist, das müsst ihr selber prüfen. Scheinidentitäten, wie könnte das aussehen? Geld und Besitz können zu unserer Identität werden, bis hin zum Kaufzwang. Geld und Besitz. Es gibt manche Menschen, die sind zufrieden, weil sie sich Wohlstand erwirtschaften konnten. Die haben ein Haus und Auto und ein Grundstück und Aktienfonds und dies und jenes. Und das genügt ihnen. Wir haben ein Beispiel in der Bibel. Der reiche Kornbauer, das ist genau ein Prototyp für so ein noch mehr Scheune, noch ein bisschen mehr ansammeln. Und dann kommt in der Nacht das Wort zu ihm, du Narr, für wen hast du das alles gesammelt? Du bist nicht reich in Gott, du hast keine Identität in Gott, heißt das. Und das alles wird von dir genommen, davon nimmst du nichts mit. Dann stehst du nackt und bloß vor Gott und hast nichts. Ich habe hier geschrieben, bis hin zum Kaufzwang. Ich kenne einen Bruder, das ist wirklich ein Bruder. Aber ab und zu kommt etwas über ihn, dann geht er in ein teures Geschäft, in einen Uhrenladen und kauft sich noch eine teure Uhr, eine Rolex oder sowas. Er hat schon Uhren im Wert von über 15.000 Euro zu Hause und seine Frau fällt jedes Mal in Ohnmacht, wenn er kommt und hat wieder eine teure Uhr gekauft. Und er hat mir selbst gesagt, Wilfried, wenn ich aus dem Laden komme, das muss keiner sehen. Aber ich habe so eine teure Uhr am Armband, hier am Handgelenk. Dann bin ich wer. Dann habe ich eine Identität. Merkt ihr? Er ist ein Bruder. Und ich frage, kann die Identität in Christus uns nicht so einen Wert geben? Wir haben keinen Selbstwert. Wir Christen haben einen Christuswert. Er hat uns mit seinem teuren Blut erkauft. Kann das nicht unsere Identität sein, dass wir drauf pfeifen, welche Uhr und welche Klamotten wir haben? Wir sprechen heute von Markenklamotten. Ich weiß nicht, habt ihr mal gehört von Metzingen bei Reutlingen, von dem Outlet City Metzingen? Ja, seid ihr da mal gewesen? Ich war da schon ungezählte Male zum Dienst, da ist eine Gemeinde. Da haben sämtliche teuren Modelabels der Welt ihren Outlet in Metzingen, eine Stadt mit 20.000 Einwohnern, gleich neben Reutlingen. Ich war da erst vor kurzem, in diesem Jahr, im Januar, da kommen Leute mit dem Flieger aus Japan nach Stuttgart, kommen mit dem Shuttlebus nach Metzingen, kaufen ein bei Hugo Boss und bei Dior und wie sie alle heißen, Esprit, und laufen mit solchen Tüten durch die Gegend. Tausende, die ganze Stadt ist ein riesen Parkplatz, die wissen gar nicht mehr, wohin mit den Leuten. Dicke Porsche und dickste BMWs aus der Schweiz und alle kommen und kaufen da ein. Da kannst du Studien machen, da sitze ich manchmal und guck mir die Leute an, wie sie da mit ihren Taschen beladen durch die Stadt latschen, ja, und in den nächsten Laden und da auch noch ein Schnäppchen mitnehmen. Könnt ihr euch das vorstellen? Metzingen, bei Reutlingen, Outlet City. Leute mit Turbanen, arabische Kleider aus Scheichs aus den Arabischen Emiraten kommen da und kaufen eine Metzingen und fahren wieder heim. Wahnsinn, ja? Geld und Besitz können zu unserer Identität werden, bis hin zum Kaufzwang. Wir müssen keine Markenkleidung tragen, oder? Man sagt, Kleider machen Leute. Das ist doch Unsinn. Kleider schaffen höchstens ein Image, aber Kleider schaffen keine Identität. Da kannst du den teuersten Zwirn anhaben. Und das macht, gibt dir doch keine Identität. Das ist doch ein Trugschluss. Auch ein Symbol auf der Autohaube gibt keine Identität. Unser Status in der Familie. Da, ihr lieben Schwestern, verzeiht mir, wenn ich euch da jetzt mal rausnehme. Wenn Menschen heiraten, die meisten, die allermeisten Menschen wünschen sich Kinder. Und wenn, bei manchen kommen die Kinder sehr schnell, aber bei manchen kommen sie nicht so einfach und bei manchen kommen gar keine Kinder. Und das kann ein Identitätsproblem sein, wenn eine Frau keine Mutter werden kann. Vielleicht gibt's das auch hier unter uns. Ich war bei der Liebenzeller Mission, habe ich meine Ausbildung gemacht vor bald 40 Jahren. Und wir waren in einer Klasse mit 18 Brüdern, 18 junge Männer. Alle 18 haben eine gläubige Frau geheiratet, Gott sei Dank, aber nur 14 haben Kinder. Vier meiner Klassenkameraden, alle vier Missionare, Neuguinea, Japan, wo die sind, haben keine Kinder und die werden auch keine mehr kriegen. Die sind alle in meinem zarten Alter, ja, um die 60 rum. Die werden auch keine mehr kriegen, merkt ihr? Und das kann für eine Frau ein Problem sein. Haben wir in der Bibel Lea und Rahel. Lea gebar einen Sohn nach dem anderen. Rahel konnte nicht Mutter werden, konnte kein Kind zur Welt bringen. Und dann sagt sie, Herr, schaffe mir Kinder, sonst sterbe ich. Ich kann nicht Mutter werden. Das war für sie ganz schlimm. Da wollte sie lieber sterben. Seht ihr? Das hat mit Identität zu tun. Unser Status in der Familie. Sind wir Vater, sind wir Mutter? Sind wir Großvater, haben wir Enkelkinder? Aber das ist alles vordergründig. Unsere Identität in Christus kann das doch alles überstrahlen. Unsere gesellschaftliche Position kann zu unserer Identität werden. Früher der Adel, von und zu und Baron und Graf und eben Adel war was Besonderes. Heute Herr Doktor, Herr Professor, Herr MdB und MdL und was alles für Titel gibt, ja, unsere gesellschaftliche Position. Wir haben ein Beispiel in der Bibel, wir haben viele Beispiele, aber eins, Naaman, der syrische General. Er war in einer hohen Position, der General des Königs. Und dann wurde er krank. Und ihr wisst, gesunde Menschen haben viele Wünsche, Kranke nur einen. Wieder gesund werden. Nur einen. Und so ging es auch ihm. Er hätte alles dran gegeben, wieder gesund zu werden. Und dann können ihn seine Knechte endlich überreden, da nach Israel zu gehen. Und dann kommt der Prophet nicht mal raus, sondern schickt nur seinen Diener, den Gehasi. Und er sagt ihm 7-mal im Jordan untertauchen. Und dann flippt er ganz aus und sagt, was? In die Dreckbrühe kriegt mich keiner rein. Und dann müssen sie ihn nochmal überreden. Und dann muss er 7-mal untertauchen. Habt ihr schon mal überlegt, warum 7-mal? Weil der Stolz nach jüdischer Tradition eine 7-fache Wurzel hat. Und der Text in 2. Könige 5 zeigt uns 7 Dinge, auf die Naaman stolz war. Eine davon war seine gesellschaftliche Position. Das musste alles in den Tod. 7-mal musste er untertauchen. Wer zu Christus kommen will, der kann sein dickes Ich nicht mitnehmen durch die enge Pforte durch. Da muss man runter und das alles ablegen zu Füßen des Kreuzes. Und da gehen wir so klein, gehen wir durch das Kreuz, durch den Bogen des Kreuzes durch, wenn ich so im Bild sagen darf. So klein. Und so wollen wir auch bleiben. Unsere gesellschaftliche Position kann zu unserer Identität werden, zur falschen, zur Scheinidentität. Habt ihr mal gehört von Feldmarschall Potjomkin? Wir sagen Potemkin, aber die Russen sagen Potjomkin, sprechen das ein bisschen anders aus. Der hat der Legende nach 1787 Potemkinsche Dörfer aufgerichtet. Warum das denn? Da kam die Zarin, die Katharina, Und die hat einen Besuch gemacht da in seinem Gebiet. Und dann ist er mit ihr in der Kutsche gefahren und hat am Horizont aus Pappmaché Scheindörfer aufgerichtet, Attrappen, ja? So wie bei den Western, wenn Western gedreht werden. Ihr wisst ja, das sind auch nur die Fassaden und dahinter ist nichts. Sieht so aus. Und die saß in der Kutsche und hat gesagt, bravo, Herr Feldmarschall, machen Sie weiter so, Herr Feldmarschall. Ja? Und es war nur Attrappe. Das waren Potemkinsche Dörfer. Das war vorgespielt, da war nichts hinter. Wie ist das mit unserer Identität? Haben wir uns eine Scheinidentität aufgebaut, ohne es zu merken? Das geht schneller, als man denkt. Haben wir sowas nach vorne, denken alle, alles in Ordnung bei dem und bei der. Und dahinter ist nichts. In den Kellern der Seele heulen die Hunde. Mehr Schein als Sein. Ich will noch einen letzten Gedanke sagen, dann schließe ich. Auswirkungen einer schwachen, ungesunden oder gar fehlenden Identität. Ihr Lieben, das hat mit uns allen zu tun. Wenn einer von uns eine schwache Identität hat, keine echte Identität in Christus, wenn er eine ungesunde Identität hat oder wenn ihm die Identität fehlt, wenn er gar keine wirkliche Identität hat, das gibt es. Das hat Auswirkungen. Bitte nicht erschrecken, wenn ich hier als erstes Depressionen nenne. Depressionen können natürlich viele Ursachen haben, viele unterschiedliche Ursachen. Wenn etwas mit der Schilddrüse nicht stimmt, können wir alle depressiv werden, jeder von uns. Wenn irgendetwas im Haushalt der Schilddrüse nicht stimmt, das wissen wir. Und andere Ursachen, auch organische, rein körperliche Ursachen oder im Stoffwechsel im Gehirn, in der Neurochemie unseres Hirns. Aber es kann auch eine Ursache sein, dass wir eine schwache Identität haben. Ich kenne einen Bruder, der wurde von seiner Mutter als Kind in ein Kinderheim gegeben. Das ist eine ganz schwere Lebensführung. Das können wir alle nicht ermessen, die wir in einem gesunden Elternhaus aufwachsen durften. Aber dieser Bruder ist ja zum Glauben gekommen. Er hat ja eine Identität in Christus. Da ist ja ein Plus vor der Klammer. Und trotzdem, wenn heute ein Problem in sein Leben kommt, fällt er immer in dasselbe Loch. Meine Mutter hat mich damals in ein Kinderheim gegeben. Immer gleich ist er wieder da. Er fällt immer wieder in dasselbe Loch rein. Und ich frage nur, ich klage niemanden an, ich frage, kann eine Identität in Christus nicht helfen, auch solche Lecks in unserer Biografie zu füllen und das zu überwinden, dass wir sagen, ja, ich bin in einem Kinderheim aufgewachsen, aber das spielt keine Rolle. Durch Gottes Gnade bin ich heute, was ich bin. Und ich bin ein Jünger Jesu, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein fröhlicher Christ. Kann das nicht sein, dass die Identität in Christus so etwas kompensieren kann? Ein anderer Bruder, den ich gut kenne, hat mit 51 Jahren einen schweren Arbeitsunfall erlitten, musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, notoperiert werden und haben sie ihn gerade so zusammengeflickt. Er ist heute invalide. Er kann nicht mehr arbeiten. Seine Frau musste wieder berufstätig werden, die war eigentlich zu Hause. Sie konnte ihren Beruf, den sie erlernt hatte, wieder frisch machen. Und er ist jetzt Hausmann. Er schält Kartoffeln und bringt den Müll raus und sorgt für den Haushalt und seine Frau verdient die Brötchen. Liebe Ehemänner, liebe Brüder, könnt ihr ermessen, was das mit einem Mann macht, wenn er nicht mehr seinen Beruf ausüben kann und jetzt Hausmann ist, wider Willen? Aber ich frage auch an der Stelle, muss man in tiefe Depressionen fallen? Verliert man da den Boden unter den Füßen, wenn man doch Christ ist und eine Identität in Christus hat? Ich frage nur, mir ist das noch nicht passiert, was ich gerade beschrieben habe. Ich weiß nicht, wie das dann bei mir ist, aber ich hoffe, dass meine Identität in Christus auch solche Lebensführungen mir helfen würde zu meistern. Minderwertigkeitskomplexe, Neid, Missgunst. Ich weiß, das Wort Minderwertigkeitskomplexe steht nicht in der Bibel. Aber wie will man das anders beschreiben, ja? Wie will man so ein Lebensgefühl anders beschreiben? Minderwertigkeitskomplexe. Und da muss ich nochmal die weiblichen Wesen unter uns ansprechen. Ihr neigt eher zu diesem hier, während wir, ja, das kommt als nächstes nach dieser Folie, bei uns Männer, das dritte, was hier noch kommt, das ist, da neigen wir Männer mehr zu. Und Frauen haben mehr hiermit zu tun, Minderwertigkeitskomplexe, Neid und Missgunst. Ich muss euch eine echt seltsame Geschichte erzählen. Wir waren irgendwo in einer Gemeinde, wir waren schon in vielen Gemeinden, meine Frau und ich, ja. Wir waren irgendwo und meine Frau fing an mit einem Dienst unter Schwestern in Absprache mit den Verantwortlichen der Gemeinde und fing mit einem Dienst an. Plötzlich fing eine andere Schwester in der Gemeinde mit einem ganz ähnlichen Dienst auch gleichzeitig an in derselben Gemeinde. Meine Frau dachte, was ist das? Aber sagte, naja, besser zwei Schwestern machen sowas als gar keine, ja. So, 2 Jahre später fing meine Frau wieder mit einem anderen Dienst in der Gemeinde an, auch wieder in Absprache mit den Verantwortlichen. Ihr ahnt schon, was passierte. Die andere Schwester fing wieder mit einem ganz ähnlichen Dienst in der Gemeinde an. Dann hat meine Frau mir das erzählt, dann habe ich gesagt, du, wir müssen sie konfrontieren, wir müssen mit ihr sprechen. Wir haben einen Termin gemacht, wir sind zusammen hingegangen, meine Frau und ich, zu dieser Schwester, haben das lieb angesprochen, auf einmal pssst, spritzte die hoch im Wohnzimmer, wo wir saßen, und lief aus dem Wohnzimmer raus und ließ meine Frau und mich da alleine sitzen. Ich gucke meine Frau an, sie mich. Wir wussten nicht, wie uns geschah und dachten, was machen wir denn jetzt? Dann kam sie wieder rein und sagte, ja, ich muss zugeben, ich war neidisch, ich konnte das nicht ertragen, dass Silvia das gemacht hat. Ich muss zugeben, ich war missgünstig. Ich bin bald vom Sofa gekippt. Damit hatte ich nicht gerechnet, wirklich nicht. Aber wie gut, dass sie das gesagt hat, wie gut. Es gab dann noch ein langes Gespräch, mehrere Gespräche, aber wie gut, dass das rauskam, dass das Eitergeschwür aufgeplatzt ist und der Eiter rauskam da. Stellt euch mal vor. Also wenn man 35 Jahre in der real existierenden Gemeinde unterwegs ist, dann ist einem bald nichts Menschliches mehr fremd. Das war sehr menschlich, ja. Das war extrem, dieses Beispiel, aber ich erzähle gerne solche Beispiele, dann wird deutlich. Minderwertigkeitskomplexe, Neid, Missgunst. Er und der Schwester. Evodia und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien. Das steht nicht umsonst in der Bibel. Auch Brüder können mal Minderwertigkeitskomplexe haben und neidisch und missgünstig sein. Aber statistisch findet man das eher unter Schwestern. Und schaut mal, da habe ich hier noch ein Zeugnis eingefügt von einem Mann, der heißt Dave Kraft. Amerikaner, könnte auch Dave Kraft sagen, ja, auf Deutsch. Da sagt er, es ist unheilsam, wenn wir versuchen, wie andere zu sein. Wir können von anderen lernen. Ja, wir können andere zum Vorbild nehmen, aber ich muss doch nicht wie der Volkmar Müller werden und er muss nicht wie der Wilfried Block werden. Ich möchte durch die Gnade Gottes der beste Dave Kraft sein, der möglich ist, sagt er. Ich bin anders als alle anderen, weil Gott mich als diese einzigartige Kreatur geschaffen hat. Es gibt niemanden sonst auf der Welt mit meiner Persönlichkeit, Entwicklung, Gabenkombination, Fähigkeiten. Und dann sagt er etwas sehr Schönes. Ich befinde mich in einem kontinuierlichen Prozess der Befreiung von der Versuchung, irgendein anderer zu sein, als ich bin. Sein zu wollen, als ich bin. Er sagt ehrlich, ich bin in einem Prozess, immer wieder kommt das, dann will man so sein wie der. Oh, wenn ich so singen könnte, wenn ich so Klavier spielen könnte, wenn ich so predigen könnte, wenn ich so dies und das könnte. Das ist alles unheilsam. Ich möchte durch die Gnade Gottes der beste Wilfried Block sein, der möglich ist. Und du musst da deinen Namen einsetzen. Ich brauche kein Benjamin Gruner werden und er kein Wilfried Block. Und du auch nicht. Jeder von uns durch die Gnade Gottes das Möglichste aus uns herausholen. Das will Gott. So, und da ist der dritte Punkt, was mehr uns Männer angeht, dass die Schwestern nicht denken, immer nur sind die Schwestern dran, ja? Hier, bitte. Herrisches Auftreten, Machtallüren, das findet man viel häufiger bei Männern. Das werdet ihr bestimmt bestätigen. Und das hättet ihr jetzt vielleicht nicht erwartet, aber gerade Menschen, denen eine gesunde Identität fehlt, die kompensieren das oft mit herrischem Auftreten und Machtallüren. Die machen da einen großen Molly, ja, wie man sagt. Und in Wirklichkeit ist nichts dahinter, wie bei Potemkin, nichts dahinter. Das habe ich doch alles mehrfach erlebt, dass Männer so aufgetreten sind und die Backen aufgeblasen haben. Und es waren ganz arme Würstchen. Da war nichts hinter. Waren ganz, ganz arme Kreaturen. Und bitte, ihr Lieben, ihr seht, es hat Auswirkungen. Und auch in einer Gemeinschaft. Wenn man miteinander umgehen muss und in einer Gemeinschaft, da hat man immer wieder miteinander zu tun. Die Schwestern, die Brüder, untereinander, die Jungen, die Alten. Und wenn einer keine gesunde Identität hat, wir bringen das immer mit. Und das hat immer Folgen. Und dann kommt es zu Spannungen und zu solchen Dingen hier. Das belastet die Gemeinschaft. Und darum geht es uns gar nicht besser, als wie wenn wir eine echte, gesunde Identität in Christus haben. Fazit. Ich schließe. Wenn wir uns horizontal definieren, horizontal heißt in Erfolg, beruflich und so, Beziehungen, in unserem Besitz, dann bauen wir uns letztlich Ersatzidentitäten auf, die eines Tages zusammenbrechen werden. Spätestens auf dem Sterbebett wird das zusammenbrechen. Wir müssen uns vertikal definieren. Die Birne muss in die Fassung. Wir müssen mit Gott in Verbindung sein. Wir wollen unsere wahre Bestimmung erkennen. Wir sind für Gott geschaffen, dass wir mit ihm und für ihn leben. Und das geht nur durch Christus. Die Fassung, in die wir geschraubt werden müssen, das ist Jesus Christus im Bild gesprochen. Und dann sind wir wieder mit Gott in Verbindung. Wir müssen uns vertikal definieren in unserer Beziehung zu Gott. Er allein kann uns die Bedeutung und die Sicherheit geben, ohne die wir nicht leben können. Wenn sich ein Mensch von Gott geliebt und angenommen weiß, was Besseres gibt es nicht für unser Leben. Was Besseres gibt es nicht. Das ist der größte Schatz, das absolut tragende Fundament, sich von Gott geliebt und angenommen wissen. Das ist mehr als alles andere, was Menschen uns geben können. Es ist also gut, wenn unsere Ersatzidentitäten, die wir uns natürlich unbemerkt, unbewusst aufgebaut haben, wenn die zusammenbrechen, je früher, umso besser. Auf dem Sterbebett ist ein bisschen spät. Da kannst du nämlich nichts Neues mehr aufbauen. Gut, wenn es da noch zusammenbricht, aber besser früher. Besser in so einer Vortragsreihe, wo man mal so ganz intensiv über diese Themen nachdenkt, da kann einem das eine oder andere bewusst werden im eigenen Leben. Ich hoffe, dafür habe ich gebetet schon lange und dafür haben wir eben gebetet, als wir zusammen waren, als Brüder. Das wäre wunderbar, wenn wir ein tieferes Verständnis unserer Identität in Christus finden können. Wir haben angefangen mit der Frage, wer bist du? Was sagst du von dir selbst? Wie bei Johannes dem Täufer. Viele von uns haben eine Bekehrung erlebt, das ist die letzte Folie. Bekehrung ist die Akzeptanz einer neuen Identität. Wer sich bekehrt, sagt, ich bin jetzt in Christus. Christus ist jetzt das Vorzeichen, ja, in meinem Leben. Durch die Wiedergeburt wird Christus unser Leben und damit wird uns eine neue, perfekte Identität geschenkt. Das möchte ich im nächsten Vortrag nach der Pause zeigen. Das war nur die Eröffnung, was wir jetzt gemacht haben, aber ich kann nicht mit dem zweiten Vortrag anfangen. Ich muss mit dem ersten anfangen. Wir mussten jetzt erst dieses Fundament legen. Im zweiten Vortrag nachher, nach der Kaffeepause, werde ich nur noch von dem Apostel Paulus sprechen. Er ist der Apostel der Identität. Keiner hat mehr über Identität geschrieben als er. Wir werden uns nur mit Paulus befassen und ihr werdet sehen, was er schreibt zu diesem Thema. Uns wurde eine neue, perfekte Identität geschenkt. Und diese neue Identität, die müssen wir uns im Glauben zu eigen machen. alle geistlichen Wahrheiten, die uns die Bibel zeigt, müssen wir im Glauben in unser Leben nehmen. Sonst gehören sie uns nicht, sonst können wir nicht darin leben. Das ewige Leben mussten wir ja auch im Glauben annehmen. Alle geistlichen Wahrheiten müssen wir im Glauben uns zu eigen machen und dann können wir darin leben. Ich behaupte, dass in Christus jedes Identitätsproblem seine Lösung finden kann. Jedes. Auch hier in diesem Raum, bei jedem von uns. In Christus kann jedes Identitätsproblem seine Lösung finden.